Herr Miles-Paul, was haben Sie in diesem Jahr am 5. Mai vor, dem Europäischen Protesttag zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung?
Ich wäre sehr gerne in Berlin bei der Demonstration dabei, weil die immer ganz besonders und auch viele Leute da sind und dieses Jahr natürlich hochaktuell wegen des Behindertengleichstellungsgesetzes. Aber ich habe schon eine Lesung in Kiel zugesagt. Deshalb werde ich am 5. Mai um 17 Uhr in Kiel bei einer Veranstaltung und anschließend mit der Sabine Lohner, meiner Leseassistentin, werden wir eine Dunkellesung machen.
Beim Behindertengleichstellungsgesetz, da gibt es ja viel Kritik dran, auch von Verbänden. Welche Änderungen würden Sie vorschlagen?
Der Haken an der Geschichte ist, wir sind jetzt in der Phase, der Entwurf ist geschrieben und die Abgeordneten, in diesem Fall jetzt von CDU, CSU und SPD, die kriegen den jetzt mit den anderen Abgeordneten auf den Tisch und die debattieren diesen Vorschlag. Sie werden eine Anhörung durchführen, sie werden den dann beschließen und in der Regel gibt es Änderungen, aber wir haben immer wieder die Erfahrung gemacht, es ist unheimlich schwer, auch für Änderungen zu kämpfen. Also welche man dann wirklich durchkriegt. Und deshalb liegt bei mir im Moment so der Fokus eigentlich auf ein, zwei Punkten. Und wo ich sage, da bin ich froh, wenn wir das verändert bekommen, weil wenn man sich in 20 Punkten verliert, da passiert oft gar nichts. Und darum freue ich mich auch, dass auch viele Verbände sich jetzt auf diese zentralen Punkte auch stürzen. Und ein ganz zentraler Punkt ist für mich und viele andere, dass wir diesen Satz rauskriegen, diesen unsäglichen Satz, der sagt, für Unternehmen, die also Maßnahmen zur Barrierefreiheit durchführen sollen oder angemessene Vorkehrungen, wodurch die Teilhabe behinderter Menschen verbessert wird, ja, für die sind all diese Aktivitäten eine unverhältnismäßige und unbillige Belastung. Das heißt, in der Übersetzung, die müssen eigentlich gar nichts tun, weil was man von ihnen eigentlich im Gesetz fordert, wird hier die Ausnahme kreiert und es wird gesagt, ja, das ist aber für Unternehmen eine unbillige und unverhältnismäßige Belastung. Und da muss ich sagen, das ist harter Tobak. Andreas Bethge vom Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverband, der hat es schon richtig gefasst in einem Post auf Facebook war das, glaube ich, wo er sagt, sind wir denn nur eine Bürde für die Gesellschaft? Also wir sind Kundinnen und Kunden. Und jetzt sagen die uns, ich komme zum Beispiel, habe eine Frage, können Sie mir mal kurz vorlesen, was da draufsteht, was Sie da anbieten? Und dann kann mir jemand ins Gesicht sagen, oh, Entschuldigung, das ist eine unbillige und unverhältnismäßige Belastung für mich. Ja, und ich habe in den USA gelebt und ich habe dort ja damals sogar mit dafür demonstrieren können. Ich war bei einer Anhörung im Kongress mit dabei für den Americans with Disabilities Act. Und in den USA kann ich sagen, da gehe ich zum Beispiel zu McDonald's oder so und sage, Entschuldigung, ich kann es nicht lesen. Wie, wenn Sie da hinter Ihrem Counter sozusagen die Karte stehen haben, wie gedenken Sie denn, mir das zugänglich zu machen? Und der Spieß dreht sich um. Sie sind verantwortlich. Und dann kommt oft, oh, Moment mal, wir haben doch hier eine Karte in größerer Schrift oder ich kann es Ihnen auch gern vorlesen. Und ein ganz anderes Verhältnis. Und hier kann mir jetzt jemand sagen, unverhältnismäßig unbillig Belastung. Also ich glaube, das ist so der Knackpunkt, wofür wir kämpfen. Wir haben Probleme mit Schadenersatzanspruch. Also wenn jetzt Unternehmen irgendwie was tun, können wir eigentlich nur feststellen lassen, ja, das ist eine Benachteiligung, aber sie sind nicht gezwungen, was zu verändern. Und bei öffentlichen, wenn ich eine Schadenersatzsumme von 1.000 Euro habe und viele wissen, die vor Gericht gehen, wie mühsam das alles ist, ja. Ja, Beweislastumkehr, alles viel zu weich gepackt. Ja, Barrierefreiheit muss eigentlich in dem Sinne nicht hergestellt werden, sondern erstmal nur die angemessenen Vorkehrungen für die Unternehmen. Dann haben wir die Bundesbauten, die erst bis 2045 barrierefrei sein müssen. Ja, es tut schon weh, ja, was da alles drin ist. Aber wie gesagt, die Konzentration dürfte wirklich auf diesem Punkt sein, dass eben Unternehmen ebenfalls verpflichtet sind, für uns zumindest angemessene Vorkehrungen, also zu gucken, was kann ich tun, damit derjenige oder diejenige diese Dienstleistung gleichberechtigt in Anspruch nehmen kann oder das Produkt für sie passt.
Aktuell sind ja ungefähr 12% der Menschen mit Behinderungen arbeitslos und die Lage verschlechtert sich. Immer weniger statt mehr Unternehmen beschäftigen behinderte Menschen. Wie können Ihrer Meinung nach Arbeitgeber davon überzeugt werden, also dass sie es auch innerlich mittragen, nicht nur durch ein Gesetz, mehr oder überhaupt Menschen mit Behinderung einzustellen?
Ja, also denke ich, Aufklärung ist schon alles richtig, aber ich glaube, es braucht einfach klare Regeln und die müssen auch eingefordert werden. Drum ist unsere Ausgleichsabgabe schon ein wichtiges Instrument. Man hat sie auch erhöht für die Betriebe, die jetzt also gar keinen behinderten Menschen beschäftigen, obwohl sie das müssten. Aber das greift alles noch nicht. Ich denke, das ist so die eine Seite, da müsste man viel mehr nachhaken. Ja, und traurig ist natürlich, dass die Ampelregierung für den Preis für die Erhöhung der Ausgleichsabgabe beschlossen hat, die Bußgelderhebung abzuschaffen. Damit haben wir eine Keule weniger. Also ich glaube, da müsste man nochmal hingucken, wie kann man die Betriebe konkret herausfordern. Weil ich muss sagen, es ist ein bisschen heftig, wenn dauernd die Unternehmen klagen, ja, wir haben nicht genug Arbeitskräfte. Da geht es ja nicht nur um Fachkräfte, wobei viele behinderte Menschen auch Fachkräfte sind. Das muss man der Stelle natürlich auch nochmal betonen, sondern es geht auch generell um Leute, die man beschäftigen kann. Auf der anderen Seite sind wir jetzt bei behinderten Menschen, ja, wir haben uns schon da die 190.000er Grenze an arbeitslosen, schwerbehinderten Menschen kratzen, weil wir haben über 300.000 behinderte Menschen in Werkstätten. Also das ist kein Klacks, was da unterwegs ist, und ich denke, viele bewerben sich vielleicht auch gar nicht mehr. Viele sind in der Rente, würden aber vielleicht auch noch gerne was tun. Also das ist die eine Seite der Geschichte. Das andere ist, ich sag mal, unser Hilfesystem muss viel effektiver werden. Also wenn da dann jemand ein Jobangebot hat, also nehmen wir an, ich gehe jetzt zum Arbeitgeber, dann brauche ich eigentlich einen verlässlichen Rucksack, wo ich sagen kann, okay, Sie können sich das jetzt noch nicht vorstellen, aber ich werde Assistenz am Arbeitsplatz bekommen, die mir eben bei behinderungsbedingten Herausforderungen das mit ausgleichen kann. Ich werde ein Hilfsmittel bekommen. Ja, wir haben auch einen Lohnkostenzuschuss. Und da ist es immer so problematisch. Da können wir sagen, ja, da gibt's gute Chancen, da gibt's Möglichkeiten. Und dann wird begutachtet, dann dauert das. Und gerade diese ersten Wochen in einem neuen Job sind so wichtig, dass wir gleichberechtigt starten können. Und es ist einfach mies, auch den Menschen gegenüber. Man sitzt dann dort, ist am Job, aber ich habe meine Hilfsmittel nicht, ich kann nicht richtig arbeiten, ich werde jeden Tag kleiner, weil ich betteln muss und das nicht so kann. Ja, und da haben wir in unserem System ein riesiges Problem mit diesen verschiedenen Stellen, die dann zusammenarbeiten sollten. Der Rucksack, was ich an Unterstützung bekomme, der müsste eigentlich schon vor dem ersten Arbeitstag, der müsste eigentlich beim Einstellungsgespräch schon geschnürt sein.
Um Arbeit geht es ja auch in den Büchern, die Sie geschrieben haben. In Ihrem neuen Roman, in dem ja auch die Figuren aus dem ersten Roman wieder auftauchen, also der neue heißt Ich will raus, von der Exklusion zur Inklusion. Darin geht es um die Lage von Menschen mit Behinderungen im Jahr 2034. Darin sprengt jemand, der möchte, dass alles so bleibt, wie es ist, ein Fernsehstudio in die Luft. Irgendwie scheinen ihre Protagonisten zu glauben, mit Gewalt Lösungen herbeiführen zu können. Glauben Sie das auch?
Ich glaube das nicht. Ich sage das ja auch meistens dazu, Leute, hier, das ist keine Brandstifter- oder Bombenlegerveranstaltung. Also das Glück ist, in meinem Roman ist noch niemand gestorben.
Beruhigend.
Verletzt wurde diesmal jemand, ja, verletzt wurde sie. Aber es diente halt auch, es diente wieder so ein bisschen als Sprung, um entsprechende Dinge aufgreifen zu können. Und der Aufhänger war nämlich, dass diese Helen Weber, eine der Brandstifterinnen von damals, die also ganz viel mit ihrer Enthinderungsgruppe und anderen Leuten bewegen konnten in den letzten Jahren, die war ins Fernsehstudio eingeladen und sollte da ein Interview geben zum sehr kritischen Bericht und sollte erzählen, wie sie es geschafft hat, aus dem Wohnheim auszuziehen, wie sie selbstbestimmter leben kann, aus der Werkstatt raus. Und jetzt kommt dieser Bombenanschlag.
Ja, dann hoffen wir mal, dass es noch mehr Enthinderung gibt und wir im Jahr 2034 vielleicht bei vollständiger Inklusion angelangt sind. Und ich wünsche Ihnen für Ihre Lesungen, die ja jetzt im Frühjahr anstehen, für den neuen Roman, viel Erfolg und viele spannende Diskussionen und bedanke mich herzlich für das Gespräch.